Film und Fressen, der Podcast über Kino mit Geschmack. Mit Kofal und Quirin.
Herzlich willkommen bei Film und Fressen. Ja, und wir haben natürlich immer Filme im Gepäck, die kann man vielleicht mit einem Gläschen Wein genießen. Oder wenn es ein Animationsfilm ist, vielleicht dann auch mit der gesamten Familie. Und dann gibt es doch tatsächlich auch Filme. Wenn es Animation ist, weiß man vielleicht nachher gar nicht, was man da gerade so gesehen hat. Und heute haben wir wohl genauso einen Film im Gepäck. Es geht um die Wurst-Sausage-Party. Und natürlich ist neben mir auch noch jemand anderes mit dabei an der Wursttheke, nämlich Ernährungssoziologe Dr. Daniel Kofal. Heute der Experte für die dunklere Seite dieser Wursttheke, würde ich mal sagen. Ich bin ganz gespannt, was der Film mit dir gemacht hat.
Hallo Johannes, ich freue mich auf dieses Gespräch mit meinem liebsten Genussexperten und ich möchte im Stil des Films auch gleich sagen, what the fuck up? Ja, und hoffe, dass du uns durch dieses Labyrinth des Films und der dunklen Supermarktgänge hinausführen kannst in eine Welt dahinter, die hoffentlich nicht uns verschlingen wird.
Ja. Ich bin auf diesen Film irgendwie gestoßen und dachte, naja, ein Animationsfilm, der A-rated ab 16 in Deutschland ist, der muss es doch in sich haben. Er hat übrigens, bevor ich jetzt zur Zusammenfassung komme, auch einen ganz bekannten Film vom Thron gestoßen, der da 17 Jahre, glaube ich, gethront hat, R-rated Animationsfilm, nämlich jetzt fällt mir der Name gar nicht, South Park, doch, jetzt habe ich South Park. Mir fiel die ganze Zeit, habt ihr Kenny getötet gerade ein? Genau, also South Park vom Thron gestoßen hat, als Film, als Animationsfilm ab 16, der dann tatsächlich diesen Besucherrekord geknackt hat. Ja, es ist eher ein Film, würde ich mal sagen, den man nicht so kennt und nicht so auf dem Schirm hat. Hat vielleicht auch Gründe. Jetzt steigen wir doch mal ein in die Zusammenfassung. Und er spielt, wie du, Daniel, schon gesagt hast, natürlich in einem Supermarkt. Shopwells heißt der Ganze. Und das ist so der, ja, der Laden der lebendigen Lebensmittel. Zumindest mal, wenn man auf Seiten der Lebensmittel ist. Sie haben alle ein Bewusstsein. Sie haben Gefühle und einen felsenfesten Glauben, dass sie nämlich ins große Jenseits, ins Paradies jenseits der großen Supermarkttüren kommen, wenn die Götter, also wir Menschen, sie auserwählen, kaufen und mit nach Hause nehmen. Ja, sie singen jeden Morgen ein Loblied auf uns Menschen, auf uns Götter. Und natürlich wollen sie, das ist das hehre Ziel, immer im Supermarkt, im Einkaufskorb, im Einkaufswagen landen, damit sie eben ins Jenseits, ins Paradies fahren können. Und da tun sie alles dafür, bringen sich in Pose und ja, versuchen dann tatsächlich dorthin zu kommen. Doch Frank, das Frankfurter Würstchen, findet die grausame Wahrheit heraus und die ist, wir essen sie. Upsi, ja. Und wir kochen sie, wir schälen sie bei lebendigem Leib. Und das große Jenseits ist eigentlich ein riesengroßes Schlachthaus. Ja, der Film zwingt uns irgendwie auch mal die Perspektive unseres Essens einzunehmen. Haben wir ja schon bei Delikatessen auch so ein bisschen gemacht. Und ist somit natürlich auch irgendwie tiefgründig, lustig und doch auch manchmal ein bisschen verstörend. Was hat's mit dir gemacht, Daniel? Warst du auch danach verstört?
Ich war auf jeden Fall danach verstört. Ich war aber im Nachhinein, das sage ich nochmal Fazit, eigentlich auf eine ganz angenehme Art und Weise letztendlich verstört. Aber beginnen wir vorne. Ich war zum Start doch auch verstört. Also du hast gesagt, es gibt hier wieder einen Animationsfilm, der hieß dann Sausage Party, da habe ich noch gewitzelt. Da hat man ja irgendwie so Ideen vor Augen, wo dieser Begriff sonst verwendet wird. Da dachte ich, ja, das ist eine komische Analogie. Das wird ja nichts damit zu tun haben. Wie kann man dann einen Animationsfilm, der sich meiner Wahrnehmung natürlich primär an Kinder richten würde oder Familien, wie du es gesagt hast, danach benennen. Dann hast du schon irgendwie gesagt, ja, Daniel, warte mal ab. Ja, und dann, als ich dann mit dem Film begann und merkte, es hat 16 freigegeben, da schwante mir schon, dass es doch hier ein ganz besonderer Animationsfilm werden würde. Und jetzt ist es kein Geheimnis, ich bin jetzt nicht der große Animationsfilm-Fan, habe mich dann aber darauf einlassen müssen und dachte aber schon so, na gut, also wieder so ein halber Kinderfilm, den will ich mir da reinziehen. Aber gut, Johannes sucht ja auch lustige Filme aus, meine weitet seinen Horizont. geschenkt. So, ja, letztlich war ich dann schon nach den ersten 10 Minuten, 15 Minuten ist man schon irritiert und weiß gar nicht mehr, wie man damit umgehen soll. Also es beginnt mit diesem fröhlichen Lied, was du gesagt hast. Ich habe, das war auch ganz kurz sagen, ich habe gedacht, es kommt doch schon raus, den Film vorher nicht gesehen, ich hatte ihn überhaupt nicht auf dem Schirm. Also es, mir war das nicht untergekommen bisher. Dann beginnt es mit diesem fröhlichen Lied, die singen da ihre Hymne. Schöner sonniger Tag könnte man das übersetzen. Und dann fangen ja irgendwie schon die ersten Zoten an, da geklopft zu werden, die ersten vulgären Sprüche, da Würstchen in der Verpackung mobben sich gegenseitig, weil der eine wie nicht richtig aussieht. Daneben stehen Bunches, im Englischen so Brötchen, die Würstchen sind alle männlich, die Brötchen sind weiblich, auch so mit Rundungen, da gibt's dann auch so schon die ersten Geschlechterrollenkämpfe, alles super Stereotyp. Und das ist ja auch was etwas ist, womit man sich auch arrangieren muss. Also ich muss auch das eben sagen, ich kann mich auf diese Art von Witzen, die dann jetzt noch folgen werden, ja, und wo ein Feuerwerk auch abgebrannt wird, ich kann mich darauf gut einlassen und ich habe da keine großen Bedenken. Aber jeder, der diesen Film sehen wird oder sehen will und ihn noch nicht kennt, der sollte auf jeden Fall darauf eingestimmt sein, dass er da, du hast das Beispiel mit South Park gebracht, eigentlich so einen South Park-Humor um die Ohren gepfeffert bekommt. Also es wird wirklich jedes Stereotyp ausgekostet, ausgepresst bis ins Letzte. Es ist extrem vulgär, es ist zotig, Vorurteile werden bedient bis zum Abwinken und darüber werden Witze gemacht und es wird darüber auch diese Story vorangetrieben. Und dass das jetzt aber auch noch alles mit Lebensmitteln zu tun hat, das ja, es verwirrt den Zuschauer, finde ich schon. Und auch jetzt, als ich ranging und dachte, ich muss damit mit dir mal sprechen und auch gucken, ich muss mit dir dabei irgendwie Semi-Wissenschaft auch sprechen und nicht mehr Zoten. Es war wirklich die erste halbe Stunde so überlegen, was mache ich denn damit? Es sind dauernd Lebensmittel zu sehen, es geht um Essen, aber was hat es eigentlich mit Essen und Trinken zu tun? Und es hat wirklich eine Weile gedauert, bis es so Klick gemacht hat, aber genau, ich hoffe, dass wir jetzt gleich darauf kommen können, auf so ein paar Aspekte, die dieser Film uns doch dann vielleicht auch über unsere Esskultur vermittelt. Aber genau, erstmal ist es ein Feuerwerk an vulgären Zoten, an Stereotypen und eine extrem absurde Story, die übrigens die FSK 16 Altersbegrenzung, muss man auch sagen, hat nicht nur was mit den sexuellen Zoten und dem latenten Rassismus zu tun, der gerne bedient wird, sondern er ist an manchen Stellen ja auch noch super gewalttätig. Also es ist ja auch, was noch dazukommt, also dass man irgendwie abgehackte Köpfe sieht oder auch sieht, wie die abgehackt werden in Animationsfilmen, wo es vordergründig um Essen geht, darauf ist man, glaube ich, als Zuschauer nicht vorbereitet. Das ist wirklich was, so ein Erlebnis, wo man so gar nicht den Blick abwenden kann, sondern starr da drauf guckt und denkt, wow, what the fuck, the hell is going on? Ja. Wie ging es denn dir, als du diesen Film jetzt gesehen hast? Ich glaube, auch zum ersten Mal, oder?
Ja, zum ersten Mal. Wie gesagt, ich bin ja drauf gestoßen, habe einfach mal so recherchiert, abseits von unserer berühmt-berüchtigten Liste, um immer mal nochmal so ein bisschen Pfeffer hineinzubringen, ja. Etwas, was wir beide vielleicht auch nicht kennen. Und ja, total schräg ist. Natürlich ist das jetzt kein kulinarisches Kino par excellence, wobei, du hast es ja gesagt, es werden alle möglichen Stereotypen bedient, es werden eben Zoten gemacht und am Anfang, wenn man dann diese erste Einstellung sieht, bevor dann das ganze Zotenfestival den Lauf nimmt mit diesem Lied und so weiter, denkt man ja, ach ja, das ist ja ein ganz netter Film. Netter Animationsfilm. Ich habe auch bei der Recherche gesehen, wer hat dieses Eröffnungslied komponiert? Alan Menken, das wird dem ein oder anderen jetzt vielleicht nichts sagen, mir auf keinen Fall, aber er ist ein Oscar-prämierter Disney-Komponist hinter Ariel und Aladdin. Und das ist natürlich kein Zufall, sondern die Macher haben ja bewusst so einen Mann geholt, der Generationen von Kindern mit so einem Klang von Hoffnung und Magie definiert hat. Und das ist ja genau das, was dort auch einfach passiert. Und ja, nachdem eben das Lied da beginnt und dann denkt man so, ja, was kommt jetzt? Was wird da wohl passieren? Dann nimmt dieser Film ja Fahrt auf und du hast es ja gesagt, eine Zote nach der anderen, alle Klischees werden bedient. Es ist halt so eine Gesellschaftsstudie, aber in verkehrter Welt. Ja, man nimmt plötzlich die Rolle des Zuschauers ein und sieht, wie seine Lebensmittel oder unsere Lebensmittel ein Eigenleben führen. Ich meine, wir haben uns ja schon auch in mehreren Folgen immer wieder darüber unterhalten, ne, was so Tiere und so weiter angeht. Das ist ja ganz normal, aber verarbeitete Lebensmittel, ja, fühlt eine Wurst was, wenn ich sie ins Wasser schmeiße. Oder was ist mit der Kartoffel, die dann geschält wird? All das wird ja hier tatsächlich dann so gezeigt und es wird immer eigentlich die Spirale, wenn man so denkt, jetzt haben wir ein Plateau erreicht. Nein, die Spirale dreht sich unaufhaltsam weiter und weiter und weiter. Und es gibt immer noch eine Steigerung, die dann ja ganz am Ende auch dann in einer wilden Orgie mündet. wo ich so denke, boah, ja, Wahnsinn und verrückt. Irgendwie denkt man auch, naja, schon ein bisschen kranker Humor. Wer das Drehbuch geschrieben hat und diese Animation gemacht hat, der muss ja schon auch, ja, ein bisschen schräg drauf sein, hätte ich so gedacht, ne? Aber ja, genau. Also ich finde das, ich fand's sehr spannend und auch, wie du auch gesagt hast, wenn man sich dann mal so nach und nach damit beschäftigt und auch diese Dialoge mitbekommt und auch die Situation eben dieses Gesellschaftliche, das Vergesellschaftliche, das da alles dargestellt wird von den indogenen Ureinwohnern, quasi die, die im Endeffekt sogar noch schuld daran sind, dass das Lied gesungen wird und so weiter und so fort. Ja, die quasi haltbaren Lebensmittel, die nicht verderben, die dann das alles erfunden haben, aus damit es einfach allen gut geht, damit sie einfach nicht wissen, dass sie gegessen werden und so weiter und so fort. Dass, wenn man dann da so einsteigt und dann das ein oder andere sieht, denkt man, ja, Wahnsinn, was man eigentlich mit so einem schrägen Film und so einer schrägen Handlung alles doch auch unterschwellig mitgeben kann, dass manchmal auch vielleicht zu einem so ein ein Lacher im Halse stecken bleibt, wo man dann sich selbst ertappt fühlt.
Das stimmt, also man kann dann doch einiges drin entdecken. Und ich fand auch, wo du gerade gesagt hast, also man muss einen schrägen Humor haben, um das Drehbuch zu schreiben. Es gibt ja eine Szene, in der einer von den Menschen, die in dem Film vorkommen, die als Götter verklärt werden von den Lebensmitteln lange Zeit, der spritzt sich Badesalz, ja. Das ist so ein Junkie, so ein Trip-Hunter, ein paar Würstchen ist damit dabei und er spritzt sich dieses Badesalz gegen jegliche Vernunft, also was am Film so thematisiert wird, sollte man nicht machen, ich mache es trotzdem. Also die Intelligenz ist bei dem nicht so groß ausgeprägt, das Verantwortungsbewusstsein. Und in dem Moment, wo er sich das Badesalz spritzt, passiert ja etwas, nämlich er kommt in die Situation, dass er auf einmal auch die Lebensmittel, die untereinander alle miteinander sprechen können und sich auch als lebende Wesen wahrnehmen, dass er die dann auch als lebende Wesen wahrnimmt, oder sprechend und denkend und fühlend wahrnimmt, was in der Regel die Menschen sonst nicht tun können. Für die sind in diesem Film die Lebensmittel wie für uns im Alltag auch, in der Realität, in der normalen Welt, einfach so Dinge, die man kauft, konsumiert, aber denen wir ja nicht mehr irgendwie im Eigenleben so mit psychologisches oder soziales zugestehen würden. Und in dem Moment fängt er an, da das Würstchen zu entdecken und denkt so, boah, wie krass ist das? Das Würstchen spricht mit mir und so, der Kaugummi spricht mit mir und so weiter. Und ich kann mir fast vorstellen, also so wird es passiert sein. Jemand hat irgendwas genommen, vielleicht kein Badesalz genommen, aber zu viel gekifft und hat dann gedacht, das Würstchen spricht mit mir und hat dann diese krasse Perspektivenverschiebung reingebracht. Und genau, hier würde ich jetzt auch so inhaltlich in die Analyse reingehen. Weil das ist für mich dann eben der Punkt gewesen, wo ich dachte, da kann man vielleicht wirklich was analytisch rausziehen. Wir haben es hier mit einer radikalen Perspektivenverschiebung zu tun. Nämlich die Lebensmittel sind jetzt eben die fühlenden Wesen. Die haben jetzt auf einmal Emotionen, die haben Intelligenz, die haben Charaktere, die haben nach Gruppen sortiert eine bestimmte Kultur. Also die Würstchen haben eine bestimmte Kultur, die Brötchen haben eine bestimmte Kultur, die nicht verfallbaren Lebensmittel, also die Indigenen in diesem Film, haben eine bestimmte Kultur. Ja, die Tacos haben eine bestimmte, also das ist der mexikanische Bereich und so weiter. Da haben also soziale Gruppen, die sich auch finden. So, und es gibt diese Perspektivenverschiebung auf die Welt, auf die Wahrnehmung, auf eine vermeintliche oder unterstellte Welt, Wahrnehmung der Lebensmittel. Und dann wird natürlich auch das wieder deutlich, was du auch schon angesprochen hast, dass hinter allen Lebensmitteln, die wir so als Konsumgüter im Supermarkt wahrnehmen, immer eine bestimmte Geschichte der Verarbeitung stehen, der Bearbeitung stehen. Und das ist beim Fleisch, klar, in unserer Debatte immer offensichtlich, also sobald man sich damit beschäftigt, sage ich mal, ja, also der Konsument im Supermarkt eben für den vielleicht nicht, ja, weil für den ist eben das Würstchen, das da steht, irgendwie schon nur so ein abstraktes Produkt. Aber wenn man sich damit beschäftigt mit Ernährung, dann ist ja schon klar, wie Fleisch muss produziert werden, da steckt irgendwie eine Leitgeschichte dahinter, da muss ein Tier gehalten werden, muss geschlachtet werden, es wird dann verarbeitet, also es gibt da so einen Tötungsprozess, es gibt Gewalt, die dahinter steht, ganz klar, bis es dann letztlich im Supermarkt landet. Aber wenn man sich das natürlich immer weiter anschaut, dann hat es natürlich auch einen gewalttätigen Aspekt, wie man mit Möhren oder Kartoffeln umgeht. Das wird in dem Film ja auch thematisiert. Ja, hier werden ja nicht nur Würstchen ins Wasser geschmissen, sondern da wird eben, also eine Kartoffel wird da ja geschält in einem martialischen Akt. Also die brüllt da rum, hier wird da, also wird die Haut vom Leib gerissen, ja. Und es, also es wird nicht nur gesagt, man nimmt es auch so wahr in diesem Animationsstil. Ja, oder dann werden wie Möhren von dieser Frau in den Mund geworfen, also so Mini-Möhrchen, ja. Und dann alle Lebensmittel, die Gesichter sind Angst. Verzerrt, es wird geschrien, ja, oh Gott, die fressen ja Kinder, also genau, es wird zerrupft, ja, Pflanzen werden zermahlen, Kartoffeln werden gehäutet, gekocht und so weiter, also menschliche Ernährung baut darauf auf, dass man dahinter so eine Gewaltpraxis pflegt, das geht gar nicht anders, also so ist die organische Existenz, das wird auch bei den Indianern, sage ich jetzt mal, auch sogar Platz, Stereotyp, man könnte Indigene sagen, aber es handelt sich ja hier bei auch eine super lustige Geschichte um Alkohol, Zigaretten und so weiter. Also um Gottes Willen denkt man so, ja, also gleichzeitig ist das natürlich super witzig. Da wird ja auch thematisiert. Also die Götter, die Menschen, die helfen den Lebensmitteln, die da im Supermarkt stehen, nicht, wenn sie erstmal die rausgeholt haben aus dem Supermarkt, sondern die benutzen die, ja, um größer, stärker und im Zweifel dann fetter zu werden. So, und das ist tatsächlich ein Prozess des Lebens, des Essen und Trinkens. Und der Supermarkt hier, der erscheint lange Zeit als so ein säkularer Heilsraum, ja, in dem die Lebensmittel darauf warten, dass sie da eine große Erlösung bekommen, wenn sie die Schiebetür passieren. Das ist ihr Glaube. Und der Supermarkt, der ist eben der reinliche Ort, in dem dieser ganze Gewaltprozess, der vorgelagert vor der Produktion stattfindet und danach beim Verzehr keine Rolle spielt, sondern das ist irgendwie so ein kunterbunter Konsumraum. Und das ist in dem Film wirklich gut dargestellt, wenn man anfängt, drüber nachzudenken. Und dafür braucht man sich kein Badesalz zu spritzen, muss ich auch sagen.
Ja, ich meine, das ist jetzt auch so ein bisschen eine Erleuchtungsmetapher, ne? Diese Drogen, die Bewusstseinszustände verändern. Ich meine, ne, an vielen Religionen, Kulturen spielt das ja eine Rolle, um die wahre Welt vielleicht auch zu sehen, die Wahrheit über die Welt sehen zu können und gewohnte Denkmuster zu verlassen. Und die verlässt er ja da. Aber kann es irgendwie doch nicht fassen, dann kippt er halt um. Und als er wach wurde, kann er sich ja nichts mehr erinnern und macht natürlich genau das, was er vorher auch machen wollte. Hunger hat er, will was essen und greift ja nachher dann nochmal dazu, eben quasi alle mit Drogen zu versetzen, damit sie eben merken, dass sie leben und dass sie auch, wie du sagst, Emotionen haben, Gefühle haben und dass man sie nicht einfach so essen sollte. Ja, es ist aber auch schön zu sehen, du hast es ja beschrieben, der Supermarkt so als heile, cleane Welt, zumindest mal im ersten Moment, wenn man dann tiefer eintaucht, du hast es ja gesagt, die verschiedenen Gesellschaftsgruppen, die ja da wunderbar dargestellt werden, vom rechtsradikalen Sauerkraut, vom Nazi-Sauerkraut bis hin eben auch zu Stereotypen, interessanterweise der Hygienedusche, der Frauendusche, der Frauenhygienedusche, die
Vaginalspülung, oder?
Total, ja genau, der total toxisch ist. Ein toxischer Mann, der dann Stück für Stück sich dopt, damit er stärker wird, um Rache zu nehmen. Also wird ja, wie du sagst, einfach alles immer wieder bedient. Und was ich sagen wollte, innen drin, schöne heile Welt auf den ersten Blick, bis dann eben der Zweifler Frank, das Frankfurter Würstchen anfängt. Und sobald man draußen ist, dann sieht man diese wahre Welt, ja, in diesem Apartment, wo dann plötzlich alle anfangen zu schreien, weil natürlich Würstchen und so weiter gegessen werden. Und dann, als das Würstchen flieht, das auch noch nicht mal so hübsch ist, springt ja, lässt sich fallen. Und dann ist es ja auch in einer Welt, die ganz komisch und dreckig ist, ne? Das ist ja nicht plötzlich eine ganz normale Welt, sondern, und dann eben sieht er diese Tüte und denkt, ah, der fährt jetzt hier nach Hause in den Supermarkt und versucht ja diesem Junkie zu folgen und landet ja dann in noch einer versifteren Bude, ne? Also, es wird ja auch tatsächlich so dargestellt, da draußen, das ist ein Moloch, das ist ein Sumpf, da geht's nicht mit guten Dingen zu. Und der Staat, dass überhaupt alle plötzlich, oder zumindest mal einer, Frank, nämlich diese grausame Wahrheit, würde ich sagen, heraus oder anfängt zu zweifeln, so plötzlich in Frage stellt. Man könnte dann vielleicht auch sagen, na ja, das ist halt so ein Querdenker, der plötzlich nicht mehr das nimmt, was allgemein gültig ist, sondern mal hinterfragt. Es kommt ein Lebensmittel zurück, weil es, glaube ich, zu viel war, wird umgetauscht und landet wieder ins Regal. Ich weiß gar nicht mehr, es war irgendeine Flasche. Keine Ahnung, was es war. Jedenfalls
Honigsenf
kommt
ist das, glaube ich.
Ja, Honigsenf, genau, es war Honigsenf. Der hat er sich vergriffen, wird wieder zurückgebracht. Aber der war schon draußen und hat schon mitgekriegt, was da passiert und war total verstört und durch den Wind. Und stürzt sich ja dann auch noch in den Tod, ja. Und das bringt dann Frank plötzlich auch zum Nachdenken. Nicht nur das, sondern halt auch noch dann andere Dinge, ne, wie der dann da durchdreht und so weiter und so fort. Dann denkt er, was ist da los? Er springt dann aus seiner Verpackung raus und natürlich auch sein Bann, sein Brötchen, das ist sein Hotdog-Brötchen, was für ihn bestimmt ist eigentlich. Und das rettet sein Leben, aber dann, ja, wandern sie halt, Brenda, so heißt sie, Brenda, und dann wandern sie halt da durch diesen Supermarkt und dann fängt eigentlich auch diese Geschichte an mit den ganzen, mit den ganzen gesellschaftlichen Themen, die draußen in der wirklichen, in der echten Welt natürlich auch vorhanden sind. Sei es zum Beispiel Sammy Bagel Jr., der als Jude unterwegs ist und der sich dann mit dem Lavash, mit Karim Abdul Lavash, mit dem Lavashbrot immer wieder zofft. Also schon allein diese Ideen zu haben, fand ich fantastisch, zu sagen, okay, wie kriegen wir in so einem skurrilen Setting, in so einem Film, aber auch gesellschaftliche Themen anhand von Lebensmitteln transportiert, ja? Und man merkt auch, dass sie plötzlich merken, hey, sie sind ja gar nicht so verschieden. Sie haben gemeinsame Freunde, aber da will man auch plötzlich nicht drüber sprechen, ne? Wenn man dann feststellt, man hat dies oder das gemeinsam. Aber nein, die erzählen doch immer, man muss verfeindet sein. Mit denen kann man doch nicht sprechen. Und die haben uns doch den Regalplatz XY genommen und wir wurden quasi vertrieben. Und das anhand, also quasi wirklich politische, gesellschaftliche Themen anhand eines Supermarktes und einem Regal zu verschieben, letzten Endes geht es ja auch immer wieder um Lebensmittel, so nimmt draußen in der Welt, fand ich natürlich auch total spannend. Ja, du hast es auch gesagt, die Indigenen, also Indianer im Endeffekt, war eine Flasche Whisky, ja, der hier als Chef von dem ganzen Firewater, das Feuerwasser, die Zigaretten, das sind ja auch alles die Themen. Ja, ne, da bleibt einfach einem tatsächlich dann auch irgendwie so in der Skurrilität das Lachen so ein bisschen im Hals stecken, weil man denkt, ja, ne, ihr zeigt aber auch wirklich alles, was so in dieser ganzen Welt und in dieser ganzen politischen Geschichte passiert ist. Und der zeigt tatsächlich hier, geht da mal gucken, was da ist. Und er landet ja dann in dieser Metzgereiabteilung mit einem Kochbuch. Und das öffnet ihm im Endeffekt die Augen, die Wahrheit. Er hat plötzlich so die echte Wahrheit gesehen, aber keiner will es ja hören. Ne? Das ist ja oftmals der Punkt, dass ein Aufklärer, der Zweifler, erstmal gar nicht gehört wird, weil alle anderen immer noch gläubig sind und sagen, hey, wir müssen jetzt wieder gucken, dass wir in unsere Verpackung kommen und dann kommen wir wieder hier schön in unsere heile Welt raus ins Jenseits, ins Paradies.
Genau, da stecken jetzt viele Punkte drin, die man gut eingehen könnte. Ich würde da anknüpfen, dass man eben hier sieht, also erstmal das Setting der Supermarkt, das ist eben kein neutrales Warenlager, sondern der Supermarkt ist eben auch im Vergleich zu der Welt außerhalb des Supermarkts eine bestimmte Art von Bühne, von Arrangement, die wir Menschen uns in unserer Kultur geben, um einen spezifischen Raum zu schaffen, in dem wir unsere Ernährung sauber und ordentlich inszenieren. Ja, also da spielt eben dieses Ganze, was ich eben auch schon sagte, dieses ganze Töten, diese Gewalt, das spielt keine Rolle, auch dieser Schmutz soll natürlich im Supermarkt keine Rolle spielen. Also das ist eben beschrieben, wie die rauskommen, ja, dieses eine Würstchen da draußen ist, erstmal verwechselt er so ein Hundewürstchen mit einem anderen Kollegen, ja, da kriegt er gleich auch diesen Schreck, da liegt da so ein gebrauchtes Gummi rum, das sich darüber beschwert, dass man das irgendwie bis zum Exzess gedehnt hat und dann hat man irgendwas in das reingespritzt, das ist natürlich auch super eklig. Die Welt draußen ist also eine richtig, wie die Welt so ist, so schmutzig, ja. Und im Supermarkt ist natürlich alles schön reinlich. Es ist sauber, es ist gepflegt, es ist geordnet. Es gibt nur ganz selten irgendwelche dramatischen Szenen, die zum Supermarkt selber gehören. Da zum Beispiel das Thema Food Waste spielt da ganz kurz eine Rolle. Am Anfang des Films wird das Einzige, wovor die eigentlich Angst haben, da wird am Anfang gezeigt, ist so ein einer, der da arbeitet, ein Angestellter, der da durchgeht und die abgelaufenen Lebensmittel raussortiert aus dem Regal. Das ist eigentlich das, wovor alle Angst haben, dass sie in den Müll geworfen werden, bevor sie die Schiebetür ins große Jenseits passieren. Das könnte als Schlimmstes passieren, was im Supermarkt worst-case-mäßig der Fall ist. Ansonsten ist der Supermarkt eben eine Welt, in der es alles im Überfluss gibt, in dem es keine Bedrohung gibt, in dem eigentlich ja mit vielen bunten Bildern und Geschichten und mit schöner Temperatur in wohliger Einkaufsatmosphäre gehandelt wird, Konsum vollzogen werden kann. Und das ist eben auch für die Lebensmittel hier der Fall. Und dann kommen wir irgendwie zu dem Punkt, dass ja, wie du gesagt hast, es diesen Honigsenf gibt, der aus der Draußenwelt zurückkommt, einen Einblick gehabt hat, was da passiert, aber wieder ins Regal gestellt wird, weil er eben nicht aufgemacht worden ist, weil er war ein Griff ins Klo, könnte man sagen. Also damit haben die Konsumenten nicht gerechnet, dass es da Honigsenf gibt. Und dann der da diese Geschichte von draußen erzählt, um sich dann im Anschluss vom Einkaufswagen auf den Boden zu stürzen und zu platzen, also Suizid begeht, weil er die Wahrheit nicht erträgt. Und das Witzige ist, dass man dann hier auch schon sieht, so wie Lebensmittel untereinander, und das ist auch so in der Realität, so ein Ranking von Wertigkeiten besitzen. Und dann, als das Würstchen, ja Frank, irgendwann auch auf die Idee kommt, dem zu folgen, da sagt er seine Freundin, das Brötchen, Brenda, hier willst du so werden wie das, wie der Honigsenf. Honigsenf, was ist das überhaupt schon? Ja, ist das Honig, ist das Senf? Das ist, macht überhaupt keinen Sinn. Das, also dieses Produkt an sich ist schon wirr. Wie kannst du dann dessen wirren Geschichte glauben? Und es muss eben Frank kommen, das heterosexuelle Würstchen. Der Normie also. Und das Entdecken, damit dieser Geschichte überhaupt Glauben geschenkt wird. Und das sind ja irgendwie diese ganzen Einteilungen, die wir im Supermarkt finden. Und das zeigt der Film auch, dass alles so schön geordnet ist. Das ist irgendwie, es gibt die Würstchen, die stehen neben den Brötchen. Es gibt die Asia-Abteilung, es gibt da die Tex-Mex-Kategorien. Und dann gibt es diese komische Abteilung, also komisch, weil es eben Konflikte gibt, des Nahost, ja, Nahostprodukte. Da steht der Bagel neben dem arabischen Wrap. Die kommen eigentlich überhaupt nicht miteinander klar. Das ist, wird aber im Supermarkt irgendwie zusammengetan. Ja, alles aus Nahost-Ecke. Und die diskutieren dann miteinander. Die reden dann darüber, dass sie irgendwie beide einen Humus zum Freund haben. Da kommen sie aber nicht drauf klar. Also es fällt ihnen dann so auf. Und das arabische Fladenbrot, das Wrap, würde dann noch sagen, ja, Humus, der Freund meiner Freund ist mein Freund. Das bringt ja doch nicht übers Herz. Aber irgendwie ist das schon irritierend. Ja, also das ist dann doch diese gemeinsame gibt, ja, aber und gleichzeitig diese Differenzen da drin, diese krassen Unterschiede. Und das führt uns dieser Film vor Augen, dass auch im Supermarkt bestimmte Kategorien gebildet werden, konstruiert werden und es dann auch Abteilungen gibt, die natürlich doch stärker nochmal darauf hinweisen, dass es auch Verarbeitungsprozesse gibt. Eben diese Warenabteilung für Messer, für Kochutensilien und so weiter und eben für Kochbücher, wo dann klar thematisiert wird, dass die schönen Produkte in ihren schönen Verpackungen, die ja fast schon kleine Kunstwerke oder Lebensstilstatements sind, dass die auch irgendwann aufgerissen werden müssen oder zerhackt werden müssen und dann gekocht und zubereitet werden müssen. Und auch da rein hat uns dieser Film ganz gut geführt, dass es eben diese Supermarkt-Landkarten gibt, fand ich.
Ja, und auch wie du sagst, der Mitarbeiter, der ins dunkle Loch, ins Loch der Verdammnis, ich weiß gar nicht mehr, wie sie gesagt haben, zum Abfalleimer, zum Müllcontainer, eben führt, wenn man nicht mehr ganz frisch ist, wenn man abgelaufen ist, wenn man das Verfallsdatum überschritten hat. Und das hat mich dann auch so ein bisschen an Taste the Waste erinnert. Du hast es ja auch gerade so schön gesagt, Hierarchien, Verfallsdaten, wie unterschiedlich die ja auch weltweit sind. Und das sieht man hier auch einfach, ne? Da wird einfach aussortiert, egal ob man noch gut ist oder nicht gut ist. War ja schon verwunderlich, dass dieses komische Würstchen überhaupt in der Verpackung sein konnte. Ja, das war ja schon irgendwie sowas Fehlerhaftes, wobei er ja auch nachher sein fehlerhaftes Brötchen findet. Und alles findet einfach da zusammen. Ja, der Anfang ist natürlich so, dass sie halt belogen werden. Könnte man sagen, die edle Lüge, damit das Volk einfach auch ruhig bleibt, weil wer will denn schon wissen, was auf einen zukommt, und dann kommt da eben so ein Unruhestifter, und alle haben ja eigentlich mit ihren Konflikten genug zu tun. Du hast es ja gesagt, ne? Da streitet man sich eben über den Weststreifen im Regal, weil angeblich von den Göttern beide diesen Platz versprochen haben, und dann muss man gucken, wie kommt man da zurecht. Ja, hast ja auch gesagt, Humus, der Freund, ganz am Ende findet man ja dann auch zusammen. Aber es ist einfach nicht einfach, ja. Und jeder geht da so seinen Weg und macht sowas, was er halt so macht. Wie alle Völker im Endeffekt auf dieser Welt. Und einer ist da, der da versucht, jetzt plötzlich die Wahrheit ans Licht zu bringen und zu sagen, hey Leute, es kann nicht sein, dass wir hier uns opfern für irgendwas. Wir müssen doch was dagegen tun. Und rebellieren im Endeffekt, ja, das, ich meine, das kommt ja auch so Stück für Stück, weil dieses beschädigte Würstchen es ja trotzdem noch schafft, den Junkie, und das ist das, was du meintest auch mit dieser Szene, plötzlich der abgeschlagene Kopf von diesem Junkie da landet, man kann sie töten, war dann die Aussage, und man hat plötzlich festgestellt, es sind gar keine Götter, sondern es sind einfache Lebewesen, die man auch irgendwie umbringen kann, bevor sie einen selbst töten, ja, und das ist ja auch sehr, 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 sehr interessant zu sehen, wie dann plötzlich die Lebensmittel doch einen Überlebensgeist sich erkämpfen und dann gemeinsam dagegen diesen bösen Feind, gegen diese Götter zur Tat schreiten. Ja, das erinnert mich auch immer so ein bisschen an die griechische Mythologie, wo dann natürlich auch so Halbgötter oder Ähnliches gegen Götter aufbegehren und denen man sagt, so geht's nicht, wir sind nicht euer Spielzeug, sondern wir haben eigenes Leben, wir haben eine eigene Identität und jetzt zeigen wir es euch. Und das ist ja so diese Steigerung, wo es hingeht, dass dann wirklich dieser Supermarkt, der vorher so heil ist, mit diesem schönen Lied, das morgens immer angestimmt wird, plötzlich zum Schlachtfeld wird.
Ja, genau, es wird zum Schlachtfeld, es wird auch richtig eklig und es wird dreckig, es wird blutig. Ja, vielleicht ist das auch eine der Erkenntnisse des Films, dass eben klar gemacht wird, dass Essen und Trinken, mal abgesehen von diesem Tötungs- und Zubereitungs- und Gewaltaspekt in der Produktion, eben ja auch was ist, was oft damit konnotiert wird, dass man da bestimmte Grenzen überschreitet und dass man die auch immer kulturell aushandelt. Ich glaube, deswegen funktioniert das auch mit dem Sex in dem Film so gut, weil das ist ja auch eine fortlaufende Geschichte und am Ende, es löst sich ja unter den Lebensmitteln, die Konflikte lösen sich ja in einer riesigen Orgie auf, in der es dann jeder mit jedem treibt und auf jede erdenkliche Art und Weise, mit jeder Perversion wird das da zu Ende gebracht. Also das ist natürlich auch eine Vision, um die Konflikte der multikulturellen Welt zu lösen, die ich im Moment da richtig sehe in unseren hypersensiblen Zeiten, dass es da eine große Swinger-Party gibt, aber der Film läuft darauf hinaus und warum klappt das eben zu gut, Sex und Essen hier zusammenzubringen, weil der Film im Grunde genommen ja auch immer diese ekligen Dinge zeigt, beziehungsweise wie werden irgendwelche Grenzen ausgehandelt, also was ist irgendwie noch möglich, etwas zu verzehren, wie ist möglich, irgendwie eine Beziehung zu haben, welche Formen der Sexualität sind erlaubt, also es gibt da eine Szene, auch eine Dramaszene zwischen Brenda und Frank, wo er dann dem Geheimnis auf die Spur gehen will und sie will ihn dann verlassen und dann sagt er so, aber wir gehören noch zusammen und so und hier das Würstchen muss ins Brötchen und sie sagt dann aber sowas, das ist mir jetzt egal, wenn du mich hier verlässt, dann treibe ich es vielleicht mit einer Gewürzgurke oder mit einer Aubergine. Und dann sagt er, wieso Aubergine? Das passt, dafür bist du viel zu klein. Ich dachte, du wirst dich wundern, was hier alles reinpassen würde. Ja. Also und gleichzeitig natürlich auch beim Essen, ja, also wie geht man damit um, dass eben die Sachen sich vermengen, vermatschen, wie wird gekaut, was darf irgendwie wie zerschnitten werden. Das muss sowohl beim Sex als auch beim Essen haben wir eigentlich bei Menschen keine natürliche, muss man so sagen, empirisch, keine natürliche Systeme, die das uns vorgeben, sondern es ist immer kulturell ausgehandelt. Wo sind die Grenzen? Wen darf man essen? Was darf man essen? Wie darf man es essen? Oder eben mit wem darf man wie, welche Art von Sexualität pflegen und wie eben auch nicht? Und das kommt bei dem Film auch ganz oft drin vor. Das würde ich auch sagen, das spielt in dieser Auflehnung gegen die Götter, gegen die Menschen eine wichtige Rolle. Auch um den Ekel einfach mal umzukehren. Ohne natürlich, dass das eine wirkliche Konsequenz fürs Leben hat. Weil es ist klar, es handelt sich hier um eine Perspektivenverschiebung, wie gesagt, die dafür da ist, mal das zu reflektieren, aber die man eben auch nicht überbewerten sollte. Also ich habe mich auch gefragt, warum dürfen das irgendwie Kinder nicht sehen oder fragile Menschen vielleicht nicht anschauen. Ja. Also ich kann mir schon wieder vorstellen, wie manche anfangen, dann da wirklich bei jedem Lebensmittel zu denken, das fühlt vielleicht auch was, ja, das denkt sich auch was, ich darf das alles nicht essen, ja. Dieser Junkie in der Wohnung, der kriegt ja so ein schlechtes Gewissen, als sich dann die Pizza zu Bord meldet, der ja schon die Beine abgegessen hat, also die Pizza kann nur noch so robben, das letzte Stückchen. Und das ist natürlich irgendwie dramatisch, man glaubt, die Pizza hätte Emotionen und Beine und man unterstellt jetzt so ein psychisches Leidempfinden, dann wird man das nicht mehr verzehren dürfen, ja. Aber Lebensmittel sind letztlich eben tatsächlich zwar ein Produkt, der Gewalt, das gehört zum menschlichen Existenz dazu, aber sie sind nicht mehr lebensfähig. Das wird ja auch einmal thematisiert, als gesagt wird, hier, wir hauen einfach ab, dann sagt das die Eiscreme, wir können nicht abhauen, sobald wir dieses Kühlregal verlassen, verschmilzen wir. Und die anderen sind verderblich und das Obst ist einfach viel zu schwach, um sich aufzulehnen und der Welt zu bestehen. Wenn da jemand drauftritt, ist sofort Matsch da. Also es sind Konsumgüter, aber sie bekommen hier eben mal die Möglichkeit, aus ihrer Perspektive sich aufzulehnen. Und das ist natürlich witzig und das wird zu dem Film auch zugutehalten. Der hat wirklich eine Story, ein Drehbuch, wo man so dranbleibt. Also es gibt eine Erzählkurve, ja, die ist irgendwie gut erzählt, auch mit der Aufnehmung gegen die Menschen am Ende, mit diesem kurzen Sieg, ja, wo dann am Ende dann Menschen in der Tiefkühltruhe, im Tiefkühlschrank sitzen und herumliegen und mal das Gemüse, das Obst, die Warenwelt triumphiert.
Ja, Gott ist tot, ne? Das ist halt so der Schluss. Und da ist ja immer so die Frage, was bleibt denn da übrig, ne, wenn plötzlich dieser Glaube fehlt, der Atheismus und das Chaos herrscht im Supermarkt, ja. Angst, Chaos. Und dann endet eben alles irgendwie in so einer Orgie, wo man vielleicht auch reinflüchtet, weil man denkt, komm, jetzt ist sowieso das Ende nahe, was kann jetzt noch passieren? Ja, und dann wird eben der Foodporn wortwörtlich genommen in diesem Film und wie du sagst, da treibt das Würstchen, treibt's mit endlich dann mit Brenda dem Brötchen und Lavash, das türkische Fladenbrot, das orientalische Fladenbrot, ja, fällt über den Bagel her und es gibt auch jede Menge Gruppensex-Szenen, also da ist alles wild, hemmungslos, alles fällt, ja, weil die Religion da als Lüge entlarvt worden ist und man feiert einfach so ein bisschen diese Freiheit, die Grenzen fallen, ja, im Endeffekt, weil Regeln und auch diese Religion, die Götter sind weg und was macht man da, ja, also man lässt einfach mal die Sau raus, weil man weiß ja eben nicht, was da eben dann tatsächlich noch kommt. Und es ist ja auch irgendwie Kneipenhumor auf einem ganz, ganz hohen oder auch tiefen Niveau. Jedenfalls ist sehr philosophisch verpackt, wie ich finde. Ja, natürlich gibt der Film nicht so viel her wie andere, die wir uns jetzt schon mal angeschaut haben. Deswegen hätte ich auch gesagt, wir kommen schon so langsam in Richtung Fazit, weil natürlich klar die Handlung, wenn man den Film sieht, du hast es gesagt, sehr detailreich und er wird immer vorangetrieben. Eine schöne Story, die immer vorangetrieben wird. Und ich hatte es ja auch gesagt, so eine Spirale, wo du denkst, jetzt ist der Höhepunkt da. Nein, plötzlich kommt nochmal was, was du nie gedacht hast, was dann passiert. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich denke, bevor wir das dann auserzählt haben, können wir auch zum Fazit schreiten. Ich starte gern, wenn du magst. Also ich hatte ja jetzt schon eigentlich auch schon vieles gesagt. Ich finde es ein extrem spannender Film, der ganz langsam klassisch anfängt mit diesem Gesang und diesem Lied und du weißt nicht, was auf dich zukommt. Und man könnte es eigentlich auch so sagen, es ist vielleicht wie so ein Döner, den man nach einer langen Kneipentour isst. Man weiß gar nicht, bekommt der einen oder der bekommt einem nicht. Man sieht es halt am nächsten Tag, wie man sich da so fühlt. Und so ist es auch irgendwie bei diesem Film. Er startet recht sanft und wird immer derber. Und es ist halt mit derbstem Humor wird einem der Spiegel vorgehalten. Der gesellschaftliche Spiegel wird da vorgehalten. Und es wird wirklich auch jedes Genre bedient. Also es ist wirklich so ein Tausendsasser-Werk von Humor über Horror, über Action. Und man hat einfach tatsächlich alles irgendwie da drin. Natürlich kein klassischer Genussfilm, in dem Sinn kein kulinarisches Kino, obwohl, wie gesagt, wir haben es eben auch gesagt, Lavash und der Bagel finden über ihren gemeinsamen Freund einfach tatsächlich wieder zueinander, der Humus, der sie quasi verbindet. Und dann sieht man doch vielleicht, Kulinarik kann auch verbindend wirken. Für mich ist es, ja, jetzt kein Meisterwerk. Es ist halt irgendwie ein Film, den man sich mal gut anschauen kann, wenn man auf derben Humor steht und kein Problem mit Klischees und ja, nicht mehr ganz korrekten Witzen hat. Das muss man natürlich auch sagen. Von daher sage ich 2 von 4 Gängen.
Sehr gutes Fazit. Ja, mein Fazit wäre gar nicht so weit weg davon. Ich würde auch sagen, man muss Sausage Party nicht für einen großen Film halten. Dazu ist er auch zu verliebt, finde ich, in die eigene Lust am Holzhammer. Aber so als kleine, schmutzige Allegorie auf die Kultur des Essens ist er dann doch erstaunlich treffsicher. Ich finde, er zeigt, dass Ernährung eigentlich nie bloß Versorgung ist, sondern dass Ernährung für uns immer eine von Symbolen geprägte Kulturpraxis ist, die am lebendigen Körper durchgezogen wird, ja, und auch durchzogen ist von Dingen wie Lust, von Verboten, von Ekel, von Ordnung, aber auch von Gewalt. Der Supermarkt, das finde ich eigentlich hier mit die spannendste Sache, also als Kulisse, erscheint, wenn man sich das aus dieser Perspektive anschaut, nicht mehr als banaler Ort des Einkaufens, sondern als so eine Form der Kathedrale einer Gesellschaft, die den Verzehr ästhetisiert. Die Vernichtung, die beim Essen und Trinken einfach passiert, die wird verkleidet und ja, sich die eigenen Tabus sozusagen, also die Gesellschaft, ja, verkauft sich ihre eigenen Tabus in einer Form von leuchtenden Verpackungen. Dass Sausage Party dann noch irgendwie so als Satire auf Identitätspolitik und Konsumvielfalt gelesen werden kann, gibt dem Ganzen, finde ich, wenn man, wie du gesagt hast, über böse und vulgäre Witze schmunzeln kann, nochmal eine extra Würze. Keine feine, aber eine, die man sich auch mal reinziehen kann. Und der Film zeigt ja, dass auch gerade im Vulgären manchmal ganz erstaunliche Erkenntnismöglichkeiten gegeben sind. Und da muss ich auch sagen, erinnert er mich so ein bisschen nicht nur an South Park, sondern auch an Woody Allen Filme, der auch auf so eine Art und Weise Witze gemacht hat über Stereotypen und mit Identitätspolitik ganz viel seinen Schabernack getrieben hat und da interessante Sachen rausgearbeitet hat. Ja, für mich, klar, kein ganz großer Klassiker, aber ich finde, man sollte mal gesehen haben, allein, dass Stephen Hawking, um das doch am Nebensatz zu erwähnen, da eine Auftritt als Kaugummi in seinem Wheelchair hat. Einfach super, also eine ganz tolle Rolle, finde ich. Auch super witzig und pointiert. Ja, für mich 2 gute Sterne für die Würstchenparty mit Brötchenbegleitung.
Sehr schön, sehr schön. Das war eben ein schöner, wilder Supermarktritt, eine Supermarkt-Tour. Und danke dir, Daniel. Aber bevor es dann jetzt tatsächlich ans Ende geht, wollen wir natürlich auch wissen, was schauen wir uns das nächste Mal an, Daniel?
Ja, also nachdem du diesen Film vorgeschlagen hast und ich im Vorfeld schon überlegt habe, kann ich denn darauf reagieren, was mache ich denn damit? Und ich habe zwar nicht das erwartet, aber ich habe natürlich so ein buntes Potpourri erwartet, habe ich gedacht, da würde ich ganz gerne mal wieder auf was dagegen setzen, als Gegenpol, als Gegenargument, aber einfach so als eine andere Seite und ein bisschen so Ernüchterung reinbringen. Ich würde auch gerne mal eine Dokumentation vorschlagen. Und ich habe dann eine Dokumentation ausgewählt jetzt, die ich auch noch nicht gesehen habe, die aber, wenn ich den Filmkritikern Glauben schenken darf, eigentlich vielleicht ganz sehenswert ist. Und zwar den Film Die Küche. Das ist ein Film aus der DDR, aus der DEFA-Zeit von 1986. Den gibt's auf YouTube und das soll ein ja sehr realistischer Film sein über die Tätigkeiten und die Lebensmittelproduktion in der Großküche. Würde ich gerne anschauen und mit dir besprechen.
Da bin ich sehr gespannt. Das klingt nach Sozialstudie der jetzt ganz anderen Art, wie wir es jetzt im Supermarkt hatten. Ein Blick ja in die Vergangenheit, die wir ja eben gar nicht so wahrgenommen haben, wenn man da so einen Blick in so eine DDR-Küche werfen kann oder in eine DDR-Großküche werfen kann. Da bin ich sehr gespannt. Ja, danke an dich nochmal. Danke auch an alle, die zugehört haben. Und wie immer, denkt daran, manchmal sind die besten Geschichten die, die beim gemeinsamen Essen entstehen. Bis zum nächsten Mal bei Film und Fressen.
Das war Film und Fressen. Der Podcast über Kino mit Geschmack mit Kofal und Quirin. Dir hat diese Folge gefallen? Dann teile sie gerne mit anderen und abonniere uns, falls noch nicht geschehen. Wir freuen uns über Bewertungen, die helfen uns weiter. Und dann bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören!